den Propheten der Isabel spitzt sich zu, als nach langer Trockenheit das Land dringend Wasser braucht. Auf einem Berg, dem Karmel, soll sich zeigen, wessen Gott der Stärkere ist. Und zwar soll der es sein, der ein Opfertier, ohne dass es angezündet wird, in Flammen aufgehen lässt. Die 450 beteiligten Priester der Isabel tanzen sich in Ekstase. Nichts passiert. Nun ist Elia an der Reihe. Er lässt das Opfertier vorher noch ordentlich wässern, betet zu seinem Gott und das Wunder geschieht. Das Opfertier geht in Flammen auf. Und wenig später tauchen auch schon die ersten heiß ersehnten Regenwolken am Horizont auf. Der Prophet Elia ist scheinbar auf der Höhe seines Erfolgs. Isabel war offensichtlich bei diesem Ereignis nicht dabei. Sie erfährt davon, was geschehen ist über ihren Mann, den König. In drei Schritten möchte ich mit Ihnen und mit euch über das nachdenken, was nun passiert und vor allem, wie es dem Propheten Elia weiter ergeht. Erstens, Elias Burnout. Zweitens, Gott sendet einen Engel. Und drittens, Elia begegnet Gott selbst. Der Text, um den es geht, steht im zweiten Buch der Könige, 19. Kapitel, die Verse 1 bis 15. Zunächst zu Vers 1 bis 5. Ahab, das ist der König, erzählte Isabel, seiner Frau, alles, was Elia getan hatte. Auch, dass er alle Propheten mit dem Schwert getötet habe. Sie schickte einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das antun, wenn ich morgen um diese Zeit dein Leben nicht dem Leben eines jeden von ihnen gleich mache. Elia geriet in Angst, machte sich auf und ging weg, um sein Leben zu retten. Er kam nach Beersheba in Juda und ließ dort seinen Diener zurück. Er selbst ging eine Tagesreise weit in die Wüste hinein. Dort setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich den Tod. Er sagte, nun ist es genug, Herr, nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Dann legte er sich unter den Ginsterstrauch und schlief ein. Elias Burnout. Das, was Isabel da hört, das ist zu viel für sie. Diese Demütigung ihres Fruchtbarkeitsgottes und die Tatsache, dass ihre 450 Priester nun offensichtlich umgebracht worden sind, ihr damit verbundener öffentlicher Gesichtsverlust, eine solche Schmach kann und will sie nicht hinnehmen. Ihre Macht und ihre Ehre stehen auf dem Spiel. So schnell will die kampfbereite Königin sich nicht geschlagen geben. Sie beschließt, Elia töten zu lassen und schickt einen Boten zu dem Propheten, der Elia ankündigen soll, was sie, die Königin, vorhat. Und Elia? Er tritt der Königin nicht selbstbewusst entgegen, wie zuvor diesen 450 Priestern. Er weiß, diese Frau tut, was sie sagt, was sie verspricht, das hält sie. Elia nimmt Reißaus und flieht. Eben noch der große Held und nun so plötzlich die Flucht. Die nackte Angst, Panik packt den Mann Gottes und er läuft davon. Da ist nicht viel geblieben von dem so scheinbar selbstsicheren Propheten. Ein junger Mann, ein Diener, begleitet ihn auf der Flucht. Nur schnell weg aus dem Einflussbereich der Königin. und die beiden Männer, sie fliehen über 150 Kilometer weit nach Süden an den Rand der judäischen Wüste, dorthin, wo die Königin Isabel nichts mehr zu sagen hat. Gerade noch hat Elia Gottes Größe und Macht so hautnah erlebt. Und nun verliert er sein Vertrauen zu Gott, handelt auf eigene Faust und folgt dem Impuls zu fliehen. Gott hat sich auf dem Berg Karmel, dem Elia als der mächtige Gott gezeigt. Und nun folgt die Rache der Königin an den Propheten. Sonst so nah dran an Gott scheint Elia nun sein Vertrauen in seinen Gott verloren zu haben. Auf die große Wende, auf die Elia gehofft hat und die so nah schien, folgt nun seine feige Flucht. Elia hat keine Kraft mehr zu kämpfen. Und dort am Rand der Wüste lässt er dann seinen Diener zurück und zieht alleine weiter und geht den folgenden Tag tiefer in die Wüste hinein. Er lässt sich erschöpft unter einem Ginsterstrauch nieder. Das seht ihr auf dem Bild, das mit einer anderen Geschichte von Elia, mit den Raben, die ihn da am Bach Krit versorgen, vermengt ist, auf dem Bild, was ausliegt. Er lässt sich erschöpft unter dem Ginsterstrauch nieder, der in der unerträglichen Wüstenhitze etwas Schatten spendet. Am Ende ist der Prophet ausgebrannt, körperlich wie seelisch ganz unten. Burnout, so sagt man heute. Die Königin, die ihm nach dem Leben trachtet, der ist er entkommen. Aber nun steckt er ganz tief in der Krise. Die typischen Zeichen einer Depression zeigt Elia. Niedergeschlagenheit. Am Ende ist er. Keine Kraft zu neuem. Er wünscht sich zu sterben. Nimm mein Leben, so heißt es, man kann auch übersetzen, nimm meine Seele, nimm meine Kehle, nimm mir die Luft zum Atmen. Den Tod wünscht er sich. Das Leben hat keine Perspektive mehr für ihn. Ihm reicht's, es ist genug. Er verurteilt sich selbst. Das heißt, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Enttäuscht über sich selbst, enttäuscht über Gott. Der Gottes Sache retten sollte und wollte, scheint Gott selbst als seinen persönlichen Retter verloren zu haben. Aber immerhin, Elia redet noch mit Gott. Der Kontakt ist nicht ganz abgerissen. Die Erfahrungen von früher aber, die Erfahrung mit der Witwe in Sarepta, die ihn mit Brot versorgt, die Erfahrung da am Bach Krit mit den Raben, solche Erfahrungen der Nähe und Fürsorge Gottes scheinen vergessen zu sein. Elia verurteilt und verachtet sich selbst. Es gibt nur noch schwarz oder weiß. Die Zwischentöne sind Elia abhanden gekommen. Wenn ich schon nicht alles kann, will ich wenigstens an allem schuld sein. Wo ist der Gott geblieben, der sich noch vor kurzem als so mächtig dem Elia erwiesen hat? Hat Jahwe sich nun von ihm abgewendet? Wenn das, was ich jetzt hier habe, das Leben ist, dann will ich lieber gar nicht leben, so denkt Elia. Sicher, die Erfahrung des Elia ist einzigartig und auf ihre Weise sicher extrem. Aber so fremd sind die Gedanken, die Elia umtreiben, dem einen oder der anderen von uns wohl auch nicht. Ausgepowert sein, ohne Kraft, ausgebrannt, ohne Antrieb, ohne jede Perspektive zu sein, das ist eine Erfahrung, die mehr Menschen als je zuvor teilen. Auch Menschen, die mit Gott unterwegs sind, bleiben von solchen Erfahrungen nicht verschont. Positive Erfahrungen, die wir mit Gott gemacht haben, kommen uns abhanden. Das, was als festes Fundament gegolten hat, scheint nicht mehr tragfähig zu sein. Wo ist Gott geblieben? Hat er das Interesse an mir verloren? Vielleicht, weil ich auch nicht besser bin als die Menschen um mich her? Wir brauchen uns solcher depressiver, uns in die Tiefe ziehender Gedanken nicht zu schämen. Sie sind auch den größten Männern und Frauen Gottes nicht fremd. Das, was Elia erlebt, ist aber mehr als ein normales Erschöpftsein, mehr als ein leerer Brunnen, der sich erst wieder füllen muss, bevor man aus ihm schöpfen kann. Es ist mehr als ein leerer Akku, den man einfach wieder an eine Steckdose stecken und der sich aufladen muss. Die Erfahrung des Elia und vieler Menschen heute auch geht darüber hinaus. Es ist das Fehlen einer Perspektive, die scheinbare Sinnlosigkeit des eigenen Lebens. Die heutige Medizin oder auch Psychologie hält für Menschen in solchen Lebenssituationen ja durchaus wirksame Medikamente oder auch psychotherapeutische Begleitung bereit. Und auch Christen sollten diese Möglichkeiten gegebenenfalls in Anspruch nehmen, wenn es erforderlich und notwendig, die notwendend sein kann. Aber darum soll es hier nicht gehen. Der Prophet Elia macht in seiner Situation noch eine ganz andere Erfahrung. Eine Erfahrung mit Gott oder zunächst einmal mit einem Boten Gottes. Zweitens, Gott sendet einen Engel. Doch ein Engel rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss. Als er um sich blickte, sah er neben seinem Kopf Brot, das in glühender Asche gebacken war, und einen Krug mit Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder hin. Doch der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal, rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss, sonst ist der Weg zu weit für dich. Da stand er auf, aß und trank und wanderte durch diese Speise gestärkt 40 Tage und 40 Nächte bis zum Gottesberg Horeb. Elia ist eingeschlafen, aber seinem Wunsch zu sterben, dem kommt Gott nicht nach. Gott hat etwas ganz anderes im Sinn. Gott schickt einen Boten zu Elia, einen Malak, so heißt es im hebräischen Text. Dieses Wort Malak, das kann sowohl ganz allgemein Bote heißen, aber auch Engel. Einen großen Unterschied macht das wohl nicht. Menschen, die anderen Menschen als Boten Gottes, als Engel begegnen, davon erzählen Menschen immer wieder. Der Bote weckt Elia und sagt zu ihm: Steh auf, iss. Und der Engel reicht ihm einen gerösteten Brotfladen und einen Krug Wasser. Das zum Leben Notwendige, vor allem in der Wüste. Zuallererst stärkt der Bote Gottes den Propheten in seinen ganz normalen leiblichen Bedürfnissen. Gott gibt Elia das, was er braucht, um seinen Hunger und Durst zu stillen. Bevor Gott sich der ausgebrannten Seele des Elia zuwendet, wendet er sich im wahrsten Sinne des Wortes nach der langen Wanderung durch die Wüste dem ausgebrannten Körper des Elia zu. Sorge um die Seele eines Menschen setzt auch die Sorge um dessen Körper voraus. Wenn körperliche Grundbedürfnisse eines Menschen nicht gestillt sind, wird es schwer sein, sich bei der Seele eines Menschen Gehör zu verschaffen. Das Knurren des Magens etwa übertönt dann leicht die heilenden Worte für die Seele. Ohne die Sorge um die körperlichen Belange eines Menschen wird die Sorge um die Seele oft nicht weit kommen. Wenn wir für andere Menschen zu Boten Gottes werden, dann heißt das, dass wir deren leiblichen Bedürfnisse nicht ausblenden dürfen. Wir sollen fragen, welche Hilfe wir für den Körper leisten können. Und ebenso ist es ja auch, passt nicht zusammen, wenn wir jemanden von Jesus als dem Brot des Lebens erzählen und ihn etwa hungrig sitzen lassen dabei. Elia war erschöpft, war so erschöpft, dass er nach seiner Mahlzeit sich gleich wieder hinlegt und einschläft. Elia schläft sich richtig aus. Nicht nur nach der körperlichen Anstrengung, der langen Wanderung durch die Wüste, sondern es ist auch ein Schlaf der Genesung, ein Schlaf der Erholung von den seelischen Strapazen, von der Angst, die ihn verfolgt, und der Verzweiflung und Perspektivlosigkeit, die ihn ergriffen hat. Gott lässt seinen Propheten zunächst auf ganz natürliche Weise zu neuen Kräften kommen. Und dann weckt der Engel den Elia noch einmal. Auch diesmal wird Elia von dem Engel mit Essen und Trinken versorgt. Nun aber weist ihn der Engel auch auf das hin, was jetzt noch vor Elia liegt und wozu die Stärkung dienen soll. Steh auf und iss, sonst ist der Weg zu weit für dich. Elia wird das brauchen, was Gott ihm durch den Engel gibt. Sonst wird der Weg, der vor ihm liegt, von ihm nicht zu schaffen sein. Gott lässt Elia die Zeit, die er braucht, um wieder zu Kräften zu kommen. Gott überstürzt nichts, er gesteht Elia die Auszeit zu. Erfahrungen des Ausgebranntseins, der Erschöpfung und einer Perspektivlosigkeit, die damit verbunden ist, das sind ja keine Einzelerfahrungen. Sicher, selten sind sie so dramatisch wie bei Elia. Und die auslösenden Faktoren für solche Erfahrungen sind ganz vielfältig. Oft sind es familiäre oder berufliche Faktoren, die einen Menschen ausbrennen lassen. Gar nicht so selten ist es aber auch der Einsatz in Kirchen und Gemeinden. Im Moment seiner größten Angst und Erschöpfung ist Elia am Ende, weiß immer noch nicht aus noch ein, sieht keine Zukunft mehr. Da kommt ihm Gott auf ganz unnachahmliche Weise entgegen. Er trägt Elia durch und baut ihn wieder auf mit dem, was er wirklich braucht und mit dem, was hilfreich ist. Und nicht mit dem, was vielleicht mancher Seelsorger oder Psychotherapeut gerne täte, etwa einer Analyse, einer Untersuchung, warum es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Das Gründeln nach Ursachen und Fehlern, das hätte Elia in seiner Situation vermutlich jetzt wenig geholfen. Ich wünsche natürlich keinem von uns eine Elia-Erfahrung. Aber da, wo einer ganz unten angekommen ist, hilflos und ohne Zukunftsperspektive, wünsche ich ihr oder ihm die Erfahrung, dass Gott ihm die Kraft gibt, die er braucht, um aus dem Loch herauszukommen. Ich hoffe für ihn oder für sie, dass er gerade oder sie gerade genug Kraft zum Tragen, zum Ertragen bekommt. Und ich wünsche ihm oder ihr ein Malak, ein Boten Gottes, der ihn mit dem versorgt, was zum Leben notwendig, die notwendend ist. Und ich glaube, eine Gemeinde wie unsere hier kann sehr gut ein Ort sein, wo wir solche Engelerfahrungen machen können, indem wir einander, aber dann auch über den Horizont unserer Gemeinde hinaus zu Boten Gottes werden können. Elia ist neu zu Kräften gekommen. Es gibt Licht am Ende des Tunnels. Aber Gott ist mit dem, was er mit Elia vorhat, noch lange nicht am Ende. Der Weg geht weiter. Elia zieht noch einmal 40 Tage und 40 Nächte weiter zum Berg Horeb auf der Sinai-Halbinsel, etwa 320 Kilometer südlich von Beersheba, wo er zunächst war, weiter. Noch einmal 40 Tage und 40 Nächte durch die Wüste. An den Ort, an dem Jahwe, der Gott Israels, mit seinem Volk den Bund geschlossen hat und ihm, dem Volk Israel, seine Weisungen, die 10 Gebote, gegeben hat. Elia geht nicht gleich wieder zurück in die großen Städte zu den Mächtigen und weniger Mächtigen, um ihnen als Prophet Gottes Botschaft zu sagen, sondern er geht dahin, wo Gott mit seinem Volk geredet hat und wo die Väter Israels Wegweisung bekommen haben. Elias Flucht, sie wird zur Rückkehr an die Quelle des Glaubens seiner Vorfahren. Und auch solche Erfahrungen wünsche ich uns, dass Gott uns nach dem Maß, wie einer es nötig hat, zu den Quellen des Glaubens zurückführt und uns gerade in Krisenzeiten deutlich macht, wie sehr wir auf ihn und sein Wort angewiesen sind. Und ich bin davon überzeugt, dass sich die Bereitschaft lohnen wird, wenn wir uns auf einen solchen Weg einlassen, auch wenn er steinig und schweißtreibend ist, so wie für Elia, und so gar nicht in eine Zeit passen will, in der auch geistliche Erfahrungen möglichst zügig und mühelos gemacht werden wollen. Elia lässt sich jedenfalls auf den Weg zum Berg Gottes, dem Horeb, ein. Wir lesen weiter. Dort ging er in eine Höhle, um darin zu übernachten. Doch das Wort des Herrn erging an ihn. Was willst du hier, Elia? Er sagte, mit leidenschaftlichem Eifer bin ich für den Herrn, den Gott der Heere, eingetreten, weil die Israeliten deinen Bund verlassen, deine Altäre zerstört und deine Propheten mit dem Schwert getötet haben. Ich allein bin übrig geblieben, und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Der Herr antwortete, komm heraus und stell dich auf den Berg vor den Herrn. Da sagte der Herr, da zog der Herr vorüber, ein starker, heftiger Sturm, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging dem Herrn voraus. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm kam ein Erdbeben, doch der Herr war nicht im Erdbeben. Nach dem Beben kam ein Feuer, doch der Herr war nicht im Feuer. Nach dem Feuer kam ein sanftes, leises Säuseln. Als Elia es hörte, hüllte er sein Angesicht in den Mantel, trat hinaus und stellte sich an den Eingang der Höhle. Da vernahm er eine Stimme, die ihm zurief, »Was willst du hier, Elia?« Er antwortete, »Mit Leidenschaft bin ich für den Herrn, den Gott der Heere, eingetreten, weil die Israeliten deinen Bund verlassen haben, deine Altäre zerstört und deine Propheten mit dem Schwert getötet haben. Ich allein bin übrig geblieben, und nun trachten sie auch mir nach dem Leben.« Der Herr antwortete ihm, »Geh deinen Weg durch die Wüste zurück und begib dich nach Damaskus. Bist du dort angekommen, salbe Hasael zum König über Aram.« Elia begegnet Gott selbst. Und Elia macht sich auf den Weg zum Gottesberg, dem Horeb, wo das Volk Gottes die Weisungen erhalten hat, die es zu einem gelingenden Leben in den Augen Gottes brauchte, zurück an die Quelle seines Glaubens. Dort an diesem heiligen Berg redet Gott ein weiteres Mal, nun aber direkt mit seinem Diener Elia. Und Gott redet mit Elia über das, was geschehen ist. Und Gott hört erst einmal Elia an, wie er sich beklagt über das Volk, das seinen Gott verlassen hat und anderen Göttern nachläuft und die Propheten Gottes tötet und auch ihm nach dem Leben trachtet. Da kommt noch einmal die ganze Enttäuschung hoch, der ganze Frust des Elia. Und Gott gibt Elia Gelegenheit zu klagen und Elia nutzt diese Gelegenheit und Gott lässt es sich gefallen. Und auch wir dürfen Gott unsere Enttäuschung, unseren Ärger, unsere Niedergeschlagenheit und unseren Zorn mitteilen. Wie Elia können wir Gott unsere Not herausschreien und Gott hört sie und nimmt sie auf. Wir brauchen uns vor Gott nicht zu schämen. Gott mag die Ehrlichkeit eines klagenden Menschen und möchte sie gebrauchen und verwandeln. Gott antwortet dem Propheten und Gott begegnet Elia nicht nur in seinem Reden, sondern auch noch in einer ganz anderen Erscheinung, auf eine ganz eigene Weise, ganz anders, als Elia seinen Gott bisher kennengelernt hat. Nicht als ein Gott der Stärke, als ein Gott der Macht, der Berge zerreißt und Felsen zerschmettert, nicht in einem Erdbeben und nicht in einem Feuer, nicht in großen und grausamen Naturgewalten, in einem sanften, leisen Säuseln hört Elia Gott. Da steht dasselbe Wort, was bei dieser Erscheinung des Pharao, die ihr vielleicht erinnert, mit den fetten und den mageren Kühen, den Traum, den er hat, davor kommt. So wie die Kühe mager sind, so ist dieses Säuseln mager, dünn. Elia hört Gott ganz konkret reden. Und das Gespräch vom Anfang, es wird noch einmal aufgegriffen und fortgesetzt. Und Elia verhüllt sein Angesicht und redet noch einmal mit Gott, klagend, Gott anklagend. Noch einmal hält er Gott vor, wie sehr er sich für ihn eingesetzt und sein Leben riskiert hat. Gott hat seine Weise zu reden verändert. Diese leisen Töne sind es, die Elia wirklich wahrnehmen und verstehen kann. Gott arbeitet das, was Elia durchgemacht hat, noch einmal mit ihm durch. Auf eine Weise, die für Elia nachvollziehbar ist. Gott lässt sich auf Elia ein. Und dann nimmt Gott Elia neu in seinen Dienst und gibt ihm einen neuen Auftrag. Er soll nach Damaskus ziehen und einen neuen König einsetzen. Das war damals die Aufgabe eines Propheten. Die Depression, die Niedergeschlagenheit, die Perspektivlosigkeit, sie sind überwunden. Elia hat einen neuen Auftrag, ein neues Ziel vor Augen. Ich bin davon überzeugt und glaube fest daran, dass Gott uns auch so wie den Elia in den Tiefen unseres Lebens ansprechen will, die Gemeinschaft mit uns sucht und auf eine Weise mit uns redet, die wir verstehen. Und ich wünsche mir sehr, dass wir uns dann nach einem Prozess der Heilung von Gott auf einen neuen Weg setzen lassen und bereit sind, von ihm einen neuen Auftrag anzunehmen. Ich glaube, dass wir Gott gerade in solchen Krisensituationen als einen Gott erfahren, der mit uns das Gespräch sucht und neue Horizonte aufzeigt. Gott redet anders als die Fruchtbarkeitsgötter Kanaans, die sich vor allem in Naturerscheinungen den Menschen gezeigt haben. Elia erkennt, dass Gott sich vor allem als ein Gott zeigt, der redet. Elia erkennt, dass der Gott des Volkes Israel und damit auch unser Gott ein Gott des Wortes ist. Und das ist auch die Weise, in der er sich 850 Jahre nach den Ereignissen, von denen wir gehört haben, den Menschen gezeigt hat. Jesus ist das Wort Gottes für diese Welt. Durch ihn spricht Gott in diese Welt hinein und wie damals das Reden Gottes zu Elia, diese dünne Stille, erscheint auch dieses Mal Gottes Wort, sein Sohn Jesus Christus, nicht mit Glanz und Gloria, nicht mit Macht und Gewalt in dieser Welt, sondern am Rande des großen Weltgeschehens, in Niedrigkeit, hilflos, in einem schmutzigen Stall. Und Jesus wendet sich zuallererst denen zu, die am Rande der Gesellschaft stehen, denen, die ausgegrenzt sind, denen, die hilflos sind. Ihrer nimmt sich Jesus in besonderer Weise an und predigt ihnen einen Gott der Liebe. Und dafür wird er schließlich grausam hingerichtet. Und genau diesen Weg der Niedrigkeit bestätigt Gott durch die Auferstehung Jesu. Gottes Reden in und zu dieser Welt wird leicht von den lauten Geräuschen dieser Welt und dem Schielen nach Größe und Macht übertönt. Das wünsche ich uns, dass wir Gottes leises Reden, die dünne Stille, im Jahr der Stille und darüber hinaus wahrnehmen. Ich hoffe, dass wir uns auch gerade an den Tiefpunkten von Gott selbst oder einem Boten von ihm bedienen lassen und neue Kraft schöpfen können, neue Orientierung und neuen Lebensmut geschenkt bekommen. Und ich wünsche mir, dass wir dann auch bereit sind, wie Elia, neu loszugehen an der Hand Gottes. Amen.